ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Literatur muss Menschen irgendwo emotional abholen. Und das tut New Adult, wie jede andere Literatur eben auch, wie Belletristik auch. Und das macht sie für mich genauso wertig. Und wenn jemand sich entschließt, sein ganzes Leben lang bis in die 70er Jahre rein New Adult zu lesen, ist das wunderbar. Und das ist genauso gut für den Buchmarkt.
Das sagt die Leipziger Schriftstellerin Laura Kneidl zur Kritik an New Adult Literatur. Sie wohnt in Leipzig, sie schreibt einen Bestseller nach dem anderen im Bereich New Adult. Und wie sie wohnt, wie sie schreibt, wie sie Spannung erzeugt in ihren Büchern, das hören wir hier gleich. Denn wir haben sie besucht in ihrer Wohnung. Eine kleine Home Story mit Laura Kneidl. Überhaupt, heute geht's uns um New and Old Crime. Ich habe mal geschaut, was es Neues im Bereich Spannung gibt und habe da von Ingrid Noll bis Percival Everett so einiges gefunden. Ich habe einen Agatha Christie-Klassiker hier liegen und zwei Geheimtipps, die gibt's obendrauf. Ich bin Katrin Schumacher, ahoi zu einer Stunde Literatur von MDR Kultur, jeden Mittwoch im Radio und im Podcast-Format in der ARD-Audiothek und natürlich aufgemischt mit unserer Playlist. Gute Musik von Belle and Sebastian bis Garbage und das sind erstmal aus New Orleans. Hooray for the Riffraff. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Bestseller aus Leipzig, kann man an Martina Hefter denken oder an Daniela Krien natürlich oder auch an Laura Kneidl. Was sie schreibt, das landet ganz oben in den Verkaufslisten. Die Leipziger Autorin ist derzeit mit ihrer The Darlington-Reihe neu am Start und zwar im Segment New Adult. Caroline Büscher hat sie besucht und mit ihr über das Schreiben und alles andere gesprochen.
Auf 7 Quadratmetern in Leipzig-Nord entstehen Laura Kneidls Geschichten. Der kleine Wintergarten ist lichtdurchflutet. Vom Schreibtisch aus kann man über die Dächer der Stadt blicken.
Also ich bin ein totaler Routinemensch. Ich stehe jeden Morgen um 6:30 auf und dann eigentlich um 7 Uhr sitze ich dann meistens schon am PC und schreibe einfach. Das ist auch so meine kreativste Zeit, also wenn ich noch gar nichts anderes im Kopf habe.
Aufgewachsen in Franken kam die heute 35-Jährige vor 8 Jahren nach Leipzig. Damals war sie gerade fertig geworden mit dem Studium des Bibliotheks- und Informationsmanagements. Leipzig kannte sie von der Buchmesse und setzte alles auf eine Karte. 1 Jahr sich ganz dem Schreiben widmen. Es sollten Bestseller folgen, auch wenn der Weg dahin kein geradliniger war.
So in Kindheit, frühen Jugend habe ich praktisch nicht gelesen. Ich war immer schlecht in Deutsch. Ich hatte immer 5er, ich hatte in Diktaten immer 6er. Meine Rechtschreibung ist bis heute nicht die beste.
Erzählt Laura Kneidl und schämt sich nicht dafür.
Das ist okay, weil es gibt andere Leute, die das fantastisch können, die eben Germanistik studiert haben, die jetzt Korrektoren sind, die das großartig können, aber die vielleicht nicht ansatzweise so gute Geschichten erzählen können wie ich. Also das sind zwei komplett
unterschiedliche Handwerke.
Über Fanfiction, also dem Weitererzählen von Büchern, die man gerne gelesen hat, kam Kneidel zum eigenen Schreiben. Erst veröffentlichte sie in Online-Foren, ihr erstes eigenes Buch erschien noch während des Studiums. Sie blieb dran und traf einen Nerv.
Dieses New Adult-Genre gab's vorher zumindest in dieser Deutlichkeit nicht. Also man hatte diese Jugendbücher und man hatte halt Belletristik, die dann für erwachsene Leute gedacht ist.
Laura Kneidel war eine der ersten New Adult Autorinnen in Deutschland. Als 2017 ihr zweites und drittes Buch erscheint, ist New Adult in Deutschland ganz neu. In den USA gab es bereits die ersten Romane dieser Art. Diese spielten oft am College und stellten die Gefühlswelt der meist weiblichen jungen Protagonisten in den Vordergrund.
Es gibt ja diese sehr ungewisse Zeit, so Anfang 20, Mitte 20, wenn man nicht so richtig weiß, wo man im Leben steht. Ich glaube, Das Bedürfnis nach dieser Literatur war eben da, weil es kaum andere Literatur gab, die eben sich so eingängig mit diesen Themen beschäftigt haben und vor allem auch so emotional mit diesen Themen beschäftigt haben.
Coming-of-Age-Romane gibt es viele. Mit New Adult hat sich in den vergangenen Jahren ein Genre entwickelt, das expliziter ist. Es spielt längst nicht mehr nur am College. Themen wie psychische Gesundheit oder Sexualität sind in vielen Romanen zentral. Die Gefühle werden ernst genommen und Wege aufgezeigt.
Meine Bücher gehen sehr stark von den Charakteren aus. Dann überlege ich mir immer, was sind das für Charaktere, die ich erzählen möchte.
In Kneidels neuer Reihe The Darlington geht es um Liebesbeziehungen in einem Londoner Luxushotel. In dem ersten Band um Henry und Kate. Kate, eine obdachlose junge Frau in London, trifft auf den Hotelerben Henry. Während sie sich durchschlägt, um überleben zu können, versucht er, das Image des Nobelhotels zu retten, nachdem Vergewaltigungsvorwürfe gegen seinen Vater laut wurden. Verschiedene Welten, die aufeinandertreffen, nicht nur in den Charakteren, auch in der Erzählstruktur. Aschenputtel trifft auf MeToo. Wie geht das zusammen?
Ich glaube tatsächlich, dass Geschichten mitunter am besten funktionieren, wenn man den Leuten etwas Vertrautes in die Hand gibt, also was, was sie schon kennen, damit sie sich eben in dieser Erzählstruktur auch so ein bisschen zurechtfinden und eben auch ein Stück weit wissen, was sie erwartet. Und ich glaube, das holt die Leute einfach sehr ab, wenn sie was lesen, was sie kennen, es sich aber auch ein bisschen neu anfühlt und aufregend.
Auch Drogenabhängigkeit und sexuelle Gewalt tauchen in der Geschichte auf. Laura Kneidel will mit ihren Büchern einladen, sich mit ernsten Themen auseinanderzusetzen. Auf Instagram suchen die meist weiblichen Leserinnen Austausch mit der Autorin. Manche, so Kneidel, erzählen von dem, was ein Buch in ihnen verändert hat, etwa, dass sie sich Hilfe geholt haben. Andere wiederum suchen Gesprächsraum.
Wir haben tatsächlich schon viele junge Mädchen sehr schreckliche Sachen geschrieben, die ihnen passiert sind. Aber einfach, weil sie sich mit mir sicher fühlen, was eine unglaubliche Ehre ist. Also, dass die eben auch sich gesehen eben fühlen durch meine Bücher. Und da passiert dann schon mal, dass man eben über das Buch hinaus miteinander so redet. Und ich sag mal, im Rahmen meiner Möglichkeiten, ich natürlich versuche, ihnen eben zuzuhören.
Laura Kneidels Bücher wurden bereits in mehrere Sprachen übersetzt. Henry and Kate stieg nach der Veröffentlichung im Juli direkt auf Platz 1 der Bestsellerliste. Trotzdem kennen viele ihren Namen nicht. New Adult wird in der Branche häufig abgewertet, zu explizit, zu plottgetrieben, heißt es dann oft. Gleichzeitig sorgt New Adult aber seit einigen Jahren dafür, dass der Umsatz auf dem Buchmarkt wieder steigt, weil junge Erwachsene wieder lesen. Laura Kneidel kennt die Kritik und winkt ab.
Als würde es halt ein richtig oder falsch geben. Literatur muss Menschen irgendwo emotional abholen. Und das tut New Adult, wie jede andere Literatur eben auch, wie Belletristik auch. Und das macht sie für mich genauso wertig.
Laura Kneidel schreibt also weiter in ihrem 7 Quadratmeter Wintergarten. Der nächste Band ihrer The Darlington-Reihe ist bereits im Druck.
Caroline Büscher war das mit einem Besuch bei der Leipziger Schriftstellerin Laura Kneidel und ihr neues Buch. Der Start der The Darlington-Reihe erscheint im Lux Verlag. Und ein paar Fotos und noch ein bisschen mehr zu Laura Kneidel haben wir auch bei uns im Netz, mdrkultur.de. The secrets I don't sell ever to myself, I just keep moving. It's like working on a building with my eyes closed. Nothing's improving. After day, I stood in my own way in front of my own door.
Some things push you around so far. Knock you down so hard, it's hard to get up anymore. If you can't feel your heart, you might lose everything. Spend years in the dark, but it isn't the end. You're just back at the start. All these endless skies of blue, baby, it's just you and all the umpires. You don't know what you're doing, still you're getting tired. It's lonely in the outfield, but the bar won't come to you, and so you're safe for now. So you won't get to play, but that's okay, because you pray, you just get rained out. But the lights are coming up and the rehearsal is over. Maybe nothing says it seems. The ground is moving all the time, just like you're drunk but you're sober. Day after day you feel you let it slip away, but it was never very far. Don't wanna stand on ground that's shaking, but the earth is always quaking, making buildings and tearing them apart. Here's the thing that I've known from the start. It told me to think, if you can't feel your heart, you might lose everything. Spend years in the dark, but it isn't the end. You're just back.
Patty Griffin, Back at the Start. Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Heute geht's uns um spannende Literatur und Page-Turner. Der US-amerikanische Schriftsteller Percival Everett, der brauchte einige Jahre, bis er auch hierzulande bekannt wurde. Sein erster Roman erschien bereits 1983, danach so ungefähr 30 weitere, doch übersetzt wurde er kaum. Spätestens aber, nachdem er für den Roman James den National Book Award und den Pulitzer-Preis bekommen hat, änderte sich das. Und sein vorletzter, Dr. No, wurde nun ebenfalls übersetzt und wie es aussieht, hat der Titel wohl tatsächlich was mit dem aus James Bond bekannten Erzschurken zu tun. Mario Scala hat den Roman gelesen.
In diesem Roman geht es um nichts. Das bedeutet keine Herabsetzung im Sinne von nichts Wichtiges. In Dr. No geht es vielmehr um alles. Es geht um das, was im Innersten der USA steckt, denn genau darauf hat es ein schwarzer Geschäftsmann aus der Gilde der allmächtigen Superreichen abgesehen. Kurz gesagt, er möchte vor Knox knacken. Wo sonst soll im Land des Dollarscheins, auf dem in God We Trust aufgedruckt ist und in dem die bezoshafte Akkumulation von Reichtum zur Religion geworden ist, das Herz schlagen, wenn nicht in dem mythischen Ort, an dem Unmengen von Gold aufbewahrt werden? Zu seinem räuberischen Zweck heuert der Milliardär den Mathematiker Valukitu an, Spezialist für nichts. Worin genau die Aufgabe des Mathematikers besteht, was das mit diesem ganzen Nichts soll, bleibt erst einmal dunkel und mündet in deutungsbedürftige Dialoge, zum Beispiel über die Motive des Superschurken.
Was will er eigentlich? Er will Amerika wieder zu nichts machen. Du bist ein Experte für nichts. Dagegen kann ich nichts sagen. Es stimmt, wenn es eins gibt, womit ich mich auskenne, dann ist es nichts.
Everetts Roman ist eine Satire. Er enthält Karikaturen, Burlesken und scheut auch vor Karlauer nicht zurück. Eine am Rande auftretende Figur heißt Bill Clinton, ist aber nicht der Ex-Präsident, sondern ein Regierungsmitarbeiter einer Behörde, die so geheim ist, dass nicht einmal ihr Kürzel bekannt ist. Daneben taucht allerhand James-Bond-Folklore auf. Ein Bond-Girl, das sich als Roboter entpuppt, ein Gesprächspartner des superreichen Superschurken sitzt in einem Augenblick noch bequem auf einem Stuhl und ist im nächsten Futter für Krokodile. Und eine im Weltall stationierte Superwaffe kommt auch vor. Ihre Schlagkraft richtet Dr. No, der eigentlich John Sill heißt, auf die Kleinstadt Quincy. Vor Jahren wurde er dort einmal rassistisch beleidigt.
Zu spät, sagte Sill. Quincy ist nicht mehr. Jetzt ist Milton die Nachbargemeinde von Weymouth und Braintree. Sill, wollen Sie damit sagen, all diese Leute in Quincy sind tot? Was für Leute? Fragte Sill. Die Leute in Quincy. Es gibt kein Quincy. Schauen Sie im GPS Ihre Handys nach. Das ist ja fantastisch, sagte Schilling. Können Sie das nochmal machen? Sagen wir mit China oder Nordkorea?
Dr. No ist ein schön verrücktes Buch, das die Mittel der Satire aufbietet, um den desaströsen Zustand der USA zu erfassen. Eines Landes, in dem ein paar Milliardäre ihre Obsessionen ausleben und der Rest entweder zuschauen darf oder für ihre Interessen und Manöver eingespannt wird. Der Roman ist schnell, dialogorientiert, bietet ein wunderlich skurriles Personal auf und spielt mit den Mitteln einer Actionklamotte im Stil der nackten Kanone. Dahinter allerdings lauert eine organisierte Dysfunktionalität.
Als wir vom Highway abfuhren, blickte ich auf und sah etliche Schädlingsbekämpfungsflugzeuge, die ihre Ladung überall abließen. Eine taubenblaue Cessna Wagon schoss im Tiefflug direkt über uns hinweg und versprühte den Nebel, den ich mir mit dem Ärmel vom Schirm meiner Maske wischte. Pferde und Kühe lagen reglos auf Weiden. Eichhörnchen stürzten von Ästen, Vögel fielen vom Himmel. Etliche hagelten wie Steine herunter.
Dr. No zeigt ein Land im hysterischen Leerlauf. Gelingt der Einbruch in Fort Knox? Und was finden Sie dort, wo das Herz der Vereinigten Staaten schlägt? Liegt da wirklich ein kleines Kästchen? Und ist in dem wirklich nichts? Das wäre jedenfalls eine vernichtende Diagnose für ein Land, das immer noch glaubt, es müsse die eine und einzige Supermacht sein und die Welt mit ihrem System beglücken. Der aktuelle Zustand der USA wurde zuletzt als imperiales Delirium beschrieben. Everett hat den burlesque-verrückten Roman dazu geschrieben. Obwohl er in den USA bereits 2022 erschien, taucht am Ende ein ganz besonderes, orangenes Scheusal auf, in dem nicht den aktuellen Amtsinhaber zu sehen schwerfallen dürfte. Das nennt man dann wohl prophetisch.
Mario Scala hat uns vorgestellt Percival Everett, Dr. No, der Roman im Hansa Verlag erschienen und übersetzt aus dem Englischen von Nikolaus Stingel.
Dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise.
another day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, a grace relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the past time paradise. They've been spending most of their lives living in the past time paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise.
Mag ich ehrlich gesagt lieber als die Gangster-Version. Stevie Wonder mit Pastime Paradise. Unter Büchern und jetzt ganz bei Johannes Groschup. Er ist dreifacher Träger des Deutschen Krimi-Preises. Bekannt geworden ist er mit seiner Berlin-Thriller-Reihe Berlin Heat und Berlin Prepper. Und jetzt ist wieder ein Berlin-Thriller von Groschup erschienen, Skin City. Stefan Melk stellt ihn vor.
Vorab wird man auf Geduld eingeschworen mit einem Auszug aus James Joyce Finnegan's Wake. Es gilt, so heißt es dort, alles zu vermeiden, was uns der Geduld beraubt. Und Geduld ist wirklich das große Thema, das über den Figuren dieses Thrillers schwebt. Alle sind auf ihre Art Meister der Geduld, auch wenn es gleich rasant reingeht, mitten nach Berlin mit einer Bande osteuropäischer Einbrecher.
Vor 3 Wochen waren sie hierher gekommen, von Tiflis über Istanbul und Bukarest, Czernowitz und Lviv in der Ukraine, dann weiter zur polnischen Grenze, wo sie den Benz übernahmen. Es gab keine Probleme an der deutschen Grenze. Sie fuhren zu ihrer Unterkunft in Berlin und schliefen sich aus. 2 Kollegen, die schon länger in Berlin waren, hatten zuvor günstige Häuser beobachtet und ausgesucht. Eine Liste erstellt mit den Adressen und den Gewohnheiten der Leute. 80, 90 Häuser insgesamt. Am Stadtrand gab es tausende von Einfamilienhäusern mit Gärten und Hecken. Die 3 sollten 2 Monate bleiben und die Liste abarbeiten. Das war ihr Job. Koba war der Jüngste, 23, stark und stolz. Er klaute, seit er 10 war.
Der nächste Protagonist, Jack Lippold, der wird nach 2 Jahren aus dem Knast entlassen und hat große Pläne. Jack will Berater in der Berliner Kunstszene werden, genauer in der Szene der Reichen und Erfolgreichen, die Kunst sammeln, ohne viel davon zu verstehen. Auch dafür braucht er Geduld, bis er bei einer Versteigerung die Anwältin Beate kennenlernt, die viel zu viel Geld für einen jungen Wilden ausgibt.
Wir waren damals auf der anderen Seite der Mauer, sagte Lippold. Meine Mutter war mit Conny Schleime befreundet, bevor sie nach West-Berlin gegangen ist. Sie hat ja endlos auf die Ausreise gewartet. Kennen Sie die Installation, als sie sich an die Tür gefesselt hatte? Natürlich, sagte die Anwältin. Von Fotos jedenfalls. Fand ich ganz toll. Toll, sagte er. Ich weiß nicht. Conny hat so gelitten, ich war erst 10, aber das habe ich mitgekriegt. Und dann war sie weg. Penk war schon in England, Ralf Kerbach in West-Berlin, Sascha Andersen auch. Meine Mutter musste bleiben und ich natürlich auch. Er wusste, dass er log. Seine Mutter hatte Cornelia Schleime immer verachtet.
Lippolds Mutter war systemtreue Kunstwissenschaftlerin im Akademieverlag und gibt bis heute den Dissidenten wie Conny Schleime die Schuld an der Wende. Sie hatte Lippold ausgerüstet mit seinem Wissen über Kunst. Und dank der einsamen Anwältin ist Lippold schnell drin in den Kreisen der Sammler, geht zu Partys und Empfängen und verkauft Bilder seines alten Kumpels Teckenberg zu Mondpreisen. Und dann ist da noch die Kriminalpolizistin Romina Winter, die es mit Fleiß, Ehrgeiz und natürlich Geduld herausgeschafft hat, aus ihrer kriminellen Familie und jetzt Koba und seiner Einbrechergang auf der Spur ist. Als Rominas Schwester verschwindet, muss sie zudem in eigener Sache ermitteln, stößt dabei auch auf Jack Lippold, der ihren Vater aus dem Knast kannte. Irgendwann laufen alle Erzählstränge zusammen. Groschopf macht das gekonnt und kunstvoll. Dabei nimmt er uns mit in ein buntes, armes, erschöpftes Berlin. Eine Stadt, deren Geduld schon lange am Ende ist und in der alle ihre eigenen Rechnungen zu begleichen haben. Man muss nur warten können oder wie Rominas Großmutter immer sagte, Geduld ist der Schlüssel zum Paradies.
Stefan Melk stellte vor, Johannes Groschupf, Skin City, ist erschienen im Sockamp Verlag.
Je ne sais pas où je vais, ni vers quoi je vais, mais j'avance tout droit, toujours tout droit. Et je reprends mon souffle, mais je continue la course sans écouter ces voix qui veulent me retenir. Je n'arrêterai que devant l'océan, devant l'océan fini. 100 fois plus grand que moi, 100 fois plus grand que nous. Rien n'est plus réel que les reflets du sel, argentés de perles qui brillent et ruissellent sur ma peau. Je sens, sens comme elle est belle, là-bas, la vie qui m'appelle et ouvre ses bras. Je suis plus sûre de comprendre mon propre cœur. Je vais me chercher ailleurs. La chute n'est que meilleure quand on prend goût à l'inconnu. Oui, j'ai choisi le bleu du ciel ou de l'océan, quitte à errer à l'infini. Sans tant de solitude, sans plus de certitude, rien n'est plus réel. Faire danser mes ailes de plumes ou de perles qui brillent et ruissellent dans les ombres. Je sens, sens comme elle est belle, là-bas, la vie qui m'appelle et ouvre ses bras. Devant le vide et le ciel, dans mon dos s'ouvrent mes ailes et je compte jusqu'à trois.
Barbara Pravi mit Sauté und hier ist die Stunde Literatur von MDR Kultur unter Büchern. Diesmal mit einer Stunde Old and New Crime. Patricia Highsmith, die verkörperte für Ingrid Noll über Jahrzehnte das heimliche Vorbild. Dieser Autorin eiferte sie nach. Und es gelang ihr, in die Fußstapfen ihres Idols zu treten. In einem Alter, in dem andere Frauen schon in Rente gegangen sind, überraschte sie mit ihrem bitterbösen Roman Erstling, Der Hahn ist tot. Seither beschert Ingrid Noll in regelmäßigen Abständen Psychokrimis, die meist ganz oben auf den Bestsellerlisten landen. Gerade erschien ihr jüngstes Opus Nachteule. Ulf Heise stellt's vor.
Früher konnte man Ingrid Noll gelegentlich ankreiden, dass sie stilistisch patzte und eine reizlose, ja blasse Prosa präsentierte. Von ihrem neuen Roman darf man genau das Gegenteil sagen. Die Autorin läuft darin zur Bestform auf und beamt ihre Fans in den Alltag der 15-jährigen Luisa hinein, die als Baby aus Südamerika adoptiert wurde und bei einer deutschen Familie behütet aufwuchs. Das hindert die Teenagerin freilich nicht daran, ihre Herkunft zu hinterfragen, zumal sie über die ungewöhnliche Fähigkeit verfügt, im Dunkeln sehen zu können.
Natürlich würde ich gern wissen, von wem ich abstamme, aber da man mich kurz nach meiner Geburt vor der Tür eines südperuanischen Missionskrankenhauses abgelegt hat, konnte man auch dort keine Auskunft erteilen. Man nimmt aber an, dass ich die uneheliche Tochter einer Minderjährigen bin. Manchmal frage ich mich, ob ich meine besondere Fähigkeit von meinen unbekannten Verwandten geerbt habe oder ob es sich um eine Mutation handelt.
Dank ihres Ausnahmetalentes entdeckt Ingrid Nolls Heldin Luisa eines Nachts während einem ihrer Streifzüge durch den nahe bei ihrem Haus gelegenen Forst einen Landstreicher, der nur wenige Jahre älter ist als sie und sich als ein gewisser Tim ausgibt. Sie lässt sich von ihm bezirzen und schmuggelt ihn unbemerkt in das Gästezimmer des elterlichen Anwesens. Rasch entspinnt sich zwischen beiden eine Romanze, deren Zwiespältigkeit Ingrid Noll detailreich auslotet.
Alles sprach gegen ihn und trotzdem hatte ich den Mistkerl ganz fest in mein Herz geschlossen. Apropos Herz, es war ein wunderbares, aufregendes und ganz neues Gefühl, sich an eine Männerbrust zu schmiegen. Ich sehnte mich nach ständiger Wiederholung. Der herbe Geruch nach Zigaretten und Raubtier unterschied sich um Welten vom holzigen Duft des väterlichen Aftershaves. Und auch die raue, leicht heisere Männerstimme übte einen unwiderstehlichen Zauber auf mich aus.
Ingrid Noll, die als Meisterin des Page-Turners gilt, schafft es mit schwebender Leichtigkeit, dem Leser das komplizierte Liebesleben ihrer Akteurin zu vermitteln. Vor allem gelingt es ihr, die Brüchigkeit von Luisas familiärer Existenz auszumalen, die wesentlich auf einem Gespinst von Schwindeleien beruht.
Seit ich Tim kannte, belog ich meine Eltern nach Strich und Faden. Mein Papa betrog wiederum meine Mutter, schob dienstliche Verpflichtungen vor, um sich mit seiner Geliebten zu treffen und verschwieg, dass sie ein Kind von ihm erwartete. Auch er war alles andere als eine ehrliche Haut und diesbezüglich kein Vorbild. Selbst meiner Mutter traute ich nicht über den Weg. War es da ein Wunder, wenn ich ebenfalls log?
Bald ereignen sich Verbrechen in Luisas Wohnort und alle Indizien deuten auf Tim. Als man die Leiche des jungen Mannes auffindet, scheinen sich die Anschuldigungen zu bestätigen. Zugleich kommen viele Geheimnisse ans Licht.
Der Verstorbene habe schon seit langer Zeit keinen festen Wohnsitz gehabt, weil er von einem Bandenchef verfolgt worden sei und sich ständig auf der Flucht befunden habe. Ferner erfuhr ich, dass Thorsten K. schon früh beide Eltern verloren hatte und bereits mit 18 zu einer Jugendstrafe verurteilt worden war. Seit langem stand er auf der Fahndungsliste der Kriminalpolizei und wurde sogar in einer bekannten Fernsehsendung gesucht. Für Hinweise auf seinen Aufenthalt wurde eine Belohnung ausgeschrieben.
Ein flotter Plauderton und das hohe Tempo bei der Abfolge der Geschehnisse sind bewährte Stilmittel, mit denen Ingrid Noll ähnlich wie Donna Leon und Martin Suter punktet. Ihr frisch wirkendes Opus verfügt gleich vielen ihrer bisherigen Texte über das Potenzial zum Bestseller. Von großer Kunst darf zwar keine Rede sein, aber diesen Anspruch hegte die Verfasserin nie. Sie möchte lediglich grandiose Unterhaltung liefern.
Ingrid Nolls Roman Nachteule, erschienen im Zürcher Diogenes Verlag und hier vorgestellt von Ulf Heise.
I was always able to find a way to get things done. Before she came, I go for a run and clear my head. These days I lose my breath, just turning around in bed. If I come out the other end, I'm gonna need a friend. I was always told to do my best without too much fuss, to be someone you could trust. I wish I knew just what she wants. For every move she makes, I'm looking for a cause, like the universe will have to adjust to what she does.
doesn't matter what I do. It doesn't matter what I say. It doesn't matter what I thought we could be. It's too late. If she's not gonna wait. I always thought I was someone else, someone good. I was never this afraid. My heart, it won't listen to my head. Me, I keep repeating what I should have said. I've always known how to turn a phrase when it's too late. It doesn't matter what I do. It doesn't matter what I say. It doesn't matter if I turn up too late, it's okay. If she's not gonna wait.
Major Minority mit Musik, die den Puls so ein bisschen wieder runterbringt, im Gegensatz zu den Büchern, die wir heute vorstellen in Unterbüchern. Es geht um Crime, um Thriller und um Page-Turner. Und jetzt geht's in den amerikanischen Bible Belt nach North Carolina. Es stirbt mit dir, heißt unser Tipp und ist das Debüt des Autors Scott Blackburn. Der wohnt in High Point, North Carolina und hat nicht nur einen spannenden Fall zu bieten, sondern auch jede Menge Lokalkolorit. Stefan Melk stellt das Buch vor.
Hudson Lee Miller ist Profiboxer und Türsteher. Er ist notorisch pleite, ein sympathischer Loser, der irgendwie immer einen Plan hat, auch wenn die Aussichten nicht gerade rosig sind.
Ich schnappte meine Jacke von der Garderobe und ging zu meinem 99er Cherokee, der in einer Seitenstraße parkte, und fuhr die paar Meilen zu der Drecksbude meines Kumpels Danny. Seit Monaten pennte ich bei ihm auf seinem Schlafsofa in Dannys ehemaligem Büro, so erbärmlich das klingt. In ein paar Monaten würde ich 30, jobbte in einer Kneipe und machte den Couchsurfer. Und das alles wegen einer Boxsperre, wodurch ich im Sommer einen ordentlichen Teil meines Einkommens eingebüßt hatte.
Dann stirbt Hudsons Vater eines gewaltsamen Todes und Hudson erbt den Schrottplatz seines alten Herrn in Flint Creek, North Carolina. Ein geheimes Waffenversteck gibt's obendrauf, nicht überraschend für Hudson. Der Alte hatte es nicht so mit dem Gesetz. Aber Schrottplatz und dazugeerbte Objekte versprechen ein Einkommen und Hudson beschließt, sich in seiner alten Heimat niederzulassen, vielleicht ja auch, um herauszufinden, wie sein Vater wirklich ums Leben gekommen war.
Dad war nichts, wozu ihn die Trauerfeier gemacht hatte. Mich machte das fast wütend. Als hätte mir das Leben, das er geführt hatte, etwas geraubt, auch wenn es sich dabei um echten Schmerz und echte Trauer handelte. Es gab einfach nicht viel Gutes, das er meiner Welt beschert hatte. Ich war nicht froh, dass er tot war. Ich wünschte nur, er wäre zu seinen Lebzeiten jemand anderes gewesen.
Wie gesagt, der Ich-Erzähler Hudson ist Profiboxer und hat vom Schrotthandel keine Ahnung. Da kann nur Charlie Shore helfen, 71 Jahre alt und der ehemalige Angestellte von Hudsons Vater. Aber Charlie ist im Helfen ungefähr so gut wie im Reden. Es dauert also, bis die beiden einen Draht zueinander finden. Und dann finden sie sogar noch mehr, einen vergrabenen Kleinwagen, der vermuten lässt, dass Hudsons Vater in schmutzige Geschäfte verwickelt gewesen sein muss. Im Kofferraum des Autos befindet sich nämlich eine Leiche.
Die Reporterin fuhr fort. Heute Morgen bestätigte Chief Inspector Frank Cubble, dass es sich bei der Leiche um den 25-jährigen Marco Reyes aus Flint Creek handelt, der seit Oktober letzten Jahres als vermisst galt. Reyes Familie wurde heute Morgen benachrichtigt.
Hudson und Charlie bekommen Gesellschaft von der schrillen Teenagerin Lucy Reyes, die schon länger auf der Suche nach ihrem Bruder ist. Die drei vom Schrottplatz fangen an zu ermitteln und stoßen schnell auf die spießigen Grenzen einer amerikanischen Kleinstadt im Bible Belt. Korruption und Doppelmoral, desinteressierte Justizbeamte, Alltagsrassismus. Es stirbt mit dir ist ein gelungener Südstaaten-Noir, langsam gebraut, irgendwo zwischen S.A. Cosby, Harry Cruz und Daniel Woodrell. Ein zäher Boxkampf über viele Runden, bei dem keiner wirklich gewinnen kann, außer der Leser.
Stefan Melk war das mit seinem Krimi-Tipp Scott Blackburn. Es stirbt mit dir aus dem Amerikanischen von Jürgen Bürger, erschienen im Polar Verlag.
Mit einer geschätzten weltweiten Auflage von mehr als 2 Milliarden Büchern zählt Agatha Christie zu den erfolgreichsten Autorinnen der Literaturgeschichte. Bekannt ist sie vor allem für ihre Kurzgeschichten und Kriminalromane um Miss Marple und den belgischen Detektiv Hercule Poirot, von denen viele auch als Hörbuch vorliegen. Der Schauspieler Matthias Matschke hat sich nun einen sehr besonderen Fall von Hercule Poirot vorgenommen und neu eingelesen. Die großen Vier heißt er. Der Ermittler bekommt es in diesem Fall mit einer Verschwörerbande zu tun und Tino Dallmann stellt uns das Hörbuch vor.
Wer sich mit Agatha Christies Romanen und Erzählungen befasst, der kann nicht anders, als über die vielen Handlungsorte der Geschichten zu staunen. Neben England spielen diese in Frankreich, im Nahen Osten oder in der Karibik. Da wundert es nicht, dass Hercule Poirot es in einem Fall gleich mit einer weltumspannenden Verschwörung zu tun bekommt. Dabei beginnt die Geschichte vergleichsweise unspektakulär. Poirot hat gerade seinen Freund Arthur Hastings zu Besuch, als ein Fremder vor seiner Tür steht. Der Mann ist mit Schmutz und Staub bedeckt. Zunächst trägt er apathisch Poirots Adresse vor. Nach einer Weile sagt der Unbekannte einen Namen.
Der Mann redete weiter. Er sprach mit einer klaren, hohen Stimme und seine Intonation erweckte den Eindruck, als zitierte er aus einem schriftlichen Bericht oder Vortrag. Li Changyen kann als das Gehirn der großen Vier betrachtet werden. Er ist die lenkende und treibende Kraft. Daher bezeichne ich ihn als die Nummer 1. Nummer 2 wird selten namentlich genannt. Er wird durch ein S mit 2 senkrechten Strichen dargestellt, das Symbol für den Dollar. Es scheint außer Zweifel zu stehen, dass Nummer 3 eine Frau ist, und zwar französischer Nationalität. Nummer 4, seine Stimme stockte und brach.
Der Fremde in Poirots Wohnung entpuppt sich als ein Agent des Geheimdienstes, der einem Komplott auf der Spur war. Die großen Vier um Li Changyen wollen nicht weniger als die Weltherrschaft an sich reißen. Poirot, den nach vielen Jahren als Detektiv nur noch wenige Fälle in den Bann ziehen, ist gepackt. Gemeinsam mit seinem Freund kommt er den großen Vier nach und nach auf die Schliche und findet auch mehr über ihre Pläne heraus.
Bis in moderne Zeiten hinein waren Streitkräfte für einen Eroberer unerlässlich. Doch in diesem Jahrhundert der Unruhen kann sich ein Mann wie Li Changyen anderer Mittel bedienen. Ich weiß, dass er für Bestechung und Propaganda auf unbegrenzte Summen zurückgreifen kann, und Indizien sprechen dafür, dass er über eine Art physikalische Waffe verfügt, die alle bisherigen Erfindungen in den Schatten stellt.
Mit dem atemlosen Erzählen heutiger Verschwörungsgeschichten, man denke nur an Dan Brown, lässt sich die großen Vier nur bedingt vergleichen. Poirot und Hastings geraten zwar immer wieder in brenzlige Situationen, diese werden in den meisten Fällen allerdings durch eine plötzliche Ohnmacht unterbrochen und nach einer kurzen Rückblende aufgelöst. Die großen Vier ist also mehr Krimi als Thriller und besticht durch einen gewohnt selbstbewussten Hercule Poirot. Dessen überbordendes Ego fängt Sprecher Matthias Matschke hervorragend ein. Während die Viererbande ihren Verfolgern stets einen Schritt voraus zu sein scheint, bleibt der belgische Detektiv gelassen.
»Bislang, Hastings«, sagte er, »lachen Sie, das ist wahr. Aber hierzulande kennt man doch auch dieses Sprichwort. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, nicht wahr? Und am Ende, mon ami, werden Sie sehen, wer das ist. Sie müssen außerdem bedenken«, fügte er hinzu, »dass wir es hier nicht mit gewöhnlichen Verbrechern zu tun haben, sondern mit dem zweitgrößten Intellekt der Welt.«
Matthias Matschke kann bei dieser Hörbuchfassung die ganze Bandbreite seines Könnens zeigen. Er beherrscht nicht nur die unterschiedlichen Figuren meisterhaft, sondern auch die unterschiedlichen Situationen, vom gemächlichen Auftakt in Poirots Londoner Wohnung bis zum Finale am Karasee in den Dolomiten. Ihm durch die Geschichte zu folgen, macht das Hören von Die großen Vier zu einem außerordentlichen Vergnügen.
Tino Dallmann war das mit Die großen Vier von Agatha Christie, seinem Hörbuchtipp, im Hörverlag, erschienen und gelesen von Matthias Matschke.
Ich nehme Stufe für Stufe, bin immer hochmotiviert. Nenn mir ein, ich mach dir alle Berufe, Gesetz, dass er sich rentiert. Ich bin heut aufgestanden und hab mir schon dreimal gesagt,
ich bin stark, ich bin stark.
30 Seconds smile in den Spiegel, weil ich mich so gerne mag. Hier auf der Leinwand, jetzt hab ich's allen gezeigt. Schmeißt euer Geld raus für meine Geschichte. Und jetzt alle Power High Five. Mit 7 wusste ich genau, ich werde einmal Millionär. Damals haben sie gelacht, jetzt lache ich, sonst keiner mehr. Wie ein Magnet ziehe ich Geld an, schaffe alles, benutze die Menschen. Überfluss und Fülle stehen mir zu, ich kenne keine Grenzen.
Alle wollen so sein wie ich, ich werde immer better, better, better. Man könnte meinen, es geht nur um mich, aber das ist better, better.
Ich steige nach oben, für mich wurden Planeten gemacht. Ich liebe Symbole, deswegen fliege ich in Raketen. Durch die Nacht, ich hab was verloren. Und seitdem bin ich frei. Gefühle, Gewissen und Menschlichkeit kosten zu viel Geld und zu viel Zeit.
mir von Tag zu Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser. Es geht mir von Tag zu Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
Ganz neu von Wenke Wollny alias Karl die Große aus Leipzig in Raketen durch die Nacht.
Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Erich Kästner war natürlich kein Krimi-Schriftsteller, aber interessiert hat ihn das Genre schon. Emil und die Detektive ist einer der großen Erfolge des gebürtigen Sachsen Erich Kästner und erschien 1929. Und wir nehmen dieses Jahr mal gleich als Brücke zum lyrischen Schaffen des ja immer noch viel gelesenen Kästner, dem wir hier sogar in einer Originalaufnahme aus dieser Zeit lauschen können. Möblierte Melancholie heißt das Gedicht.
Erich Kästner liest sein Gedicht Möblierte Melancholie, 1929.
Mancher Mann darf, wie er möchte, schlafen. Und er möchte selbstverständlich gern. Andere Menschen will der Himmel strafen. Und er macht sie zu möblierten Herren. Er verschickt sie zu verkniffenen Damen. In Logis und manchmal in Pension. Blöde Bilder wollen aus den Rahmen und die Möbel sagen keinen Ton. Selbst das Handtuch möchte sauber bleiben. Dreimal husten kostet eine Mark. Um die alten Schachteln zu beschreiben, ist kein noch so starkes Wort zu stark. Das Klavier, die Köpfe und die Stühle sind aus Überzeugung stets verstaubt. Und die Nutzanwendung der Gefühle ist den Aftermietern nicht erlaubt. Und sie nicken nur noch wie die Puppen, denn der Mund ist nach und nach vereist. Untermieter sind Besatzungstruppen in dem Reiche, das Familie heißt. Alles, was erlaubt ist, ist verboten. Wer die Liebe liebt, muss in den Wald oder macht noch besser, einen Knoten in sein Maskulinum, und zwar bald. Die möblierten Herren aus allen Ländern stehen fremd und stumm in ihrem Zimmer. Nur die Ehe kann den Zustand ändern. Doch die Ehe ist ja noch viel schlimmer.
Erich Kästner im Original. Er las Möblierte Melancholie. Und irgendwie passt das Gedicht doch auch zur herbstlichen Luft gerade. Was hilft, immer hilft gegen Melancholie und auch alles andere. Der Griff zum Buch. Und heute ging es uns wirklich um Abtauchbücher, um Krimis, um Thriller, Spannung und Page-Turner. Viel Spaß beim Lesen und ahoi, bis nächste Woche, sagt Katrin Schumacher.